Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Wir sind viel stabiler und ich würde sagen, die UBS als Bank ist heute stabiler, als sie je war.
Sagt Oswald Grübel, Chef der UBS, trotz Milliardendefizits und obwohl die Bankkunden weiterhin in Scharen davonlaufen.
Well, we're happy with the results in 2009 overall, and I think they really indicate the strength of the client-focused, capital-efficient model that we've adopted.
Glücklicher Brady Dugan, Chef der Credit Suisse. Die Kassen klingeln wieder laut und süß. Die beiden Großbanken ein Jahr nach der Finanzkrise. Schwerpunktthema im heutigen Trend. Besitzerwechsel beim Basler Monopolblatt.
Die Zeiten, in denen ein regionaler Tageszeitungsverlag von einer unabhängigen handelnden Besitzerfamilie kontrolliert werden kann, gehen bedauerlicherweise zu Ende.
Die Familie Hagemann verkauft die Basler Zeitung an den Financier Tito Tettamanti. Und klemmende Gaskabel und fehlerhafte Bremsen bei Toyota.
Toyota hat mehrfach Rückrufe gehabt, das war bisher unvorstellbar und hat sicherlich damit zu tun, dass die Kapazitäten sehr, sehr schnell erweitert worden sind.
Schnelle Expansion ohne Qualitätsbremse, aber die Fehler gehen noch tiefer, glaubt der Firmenchef. Das ist Trend, am Mikrofon Marcel Jecke. Diese Woche haben die beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse ihre Jahreszahlen präsentiert und die könnten kaum unterschiedlicher ausgefallen sein. Da ein Milliardengewinn, dort ein Milliardenverlust. Da zig Milliarden neue Kundengelder, dort zig Milliarden weniger Kundengelder. Man hat den Eindruck, während die eine Bank, die UBS, im Hier und Jetzt kämpft und alle Hände voll zu tun hat mit den Aufräumarbeiten aus der Krise, schaut die andere Bank, die Credit Suisse, bereits nach vorne und rüstet sich für die Zukunft. Dennoch, Oswald Grübel streicht vor allem die Fortschritte heraus, welche die UBS im letzten Jahr gemacht habe und die im vierten Quartal 2009 erstmals seit langem wieder zu einem Gewinn geführt hätten.
Das Quartal an und für sich war kein besonders gutes Quartal für Banken. Der Dezember war sehr schwach von der Handelsseite. Aber durch unsere Kostensenkungen, durch die anderen Verbesserungen, die wir während des Jahres gemacht haben, waren wir in der Lage, doch in allen Geschäftsbereichen einen Profit zu erzielen.
Evelyn Kobler, Bankenfachfrau aus der DRS Wirtschaftsredaktion, verweist Oswald Grübel dazu recht auf die Fortschritte und das bei einem Verlust von fast 3 Milliarden Franken.
Er verweist mit Grund auf die erzielten Fortschritte, denn er hat mit seiner Bank, mit der UBS, einiges erreicht in diesem vergangenen Jahr 2009. Ganz wichtig hier zum Beispiel, er hat die Kosten gesenkt und zwar massiv. Nicht zuletzt hat er das mit einem massiven Stellenabbau gemacht. Er hat über 12.000 Stellen gestrichen. Die Bank ist kleiner geworden, schlanker geworden, aber auch effizienter geworden. Und all das machte erst einen Gewinn im vierten Quartal 2009 möglich, den die UBS erzielen konnte. Und dass die UBS schon viele Fortschritte gemacht hat, zeigen auch die Zahlen, wenn man sich die Verlustzahlen der letzten beiden Jahre anschaut. 2008, bevor also Oswald Grübel die Bank übernommen hatte, musste die UBS noch einen Jahresverlust von 20 Milliarden Franken verdauen. 2009 jetzt noch ein Verlust von 2,7 Milliarden Franken. Ich denke also, auch diese Zahlen zeigen, dass hier doch einiges gegangen ist bei der UBS.
Die Credit Suisse steht viel besser da, fast 7 Milliarden Franken Gewinn. Konzernchef Brady Dugan meint dazu, die Credit Suisse stehe im Vergleich zu anderen Banken punkto Krisenbewältigung an einem anderen Ort.
I think they really indicate the strength of the client-focused, capital-efficient model that we've adopted.
Nun, ist die Credit Suisse wirklich so viel weiter wie die UBS und die internationale Konkurrenz?
Die Credit Suisse gehört ganz klar zu den stärksten Banken im internationalen Vergleich, zu den Banken, die die Krise mit Abstand am besten gemeistert haben. Zwar musste auch sie mal einen Jahresverlust von 8 Milliarden Franken einstecken, das war 2008, aber sie hat sich eben sehr rasch erholt. Seit 2009 schreibt die Bank Quartal für Quartal einen Gewinn. Und was die Credit Suisse vielen Konkurrenten voraus hat, ist sicher, sie hat sehr viel Kapital. Das macht sie auf der einen Seite robust, aber das bringt sie eben auch erst in die Situation, dass sie jetzt investieren kann, während die Konkurrenz noch mit sich selber beschäftigt ist. Investiert sie zum Beispiel ins Vermögensverwaltungsgeschäft, wie sie gerade diese Woche mitgeteilt hat. Sie will ihr US-Geschäft ausbauen. Und was auch ganz wichtig ist, die Credit Suisse hat eben im Gegensatz zu Konkurrenten das Vertrauen der Kunden nie verloren. Sie hat also immer einen steten Zufluss an neuen Kundengeldern gehabt, durch die ganze Krise hindurch. Und das Vertrauen, das ist das A und O im Bankgeschäft. Das alles ist Ausdruck, dass die Credit Suisse sehr geschickt agiert hat. Das begann schon vor der Krise, als sie eben rechtzeitig aus sehr riskanten Geschäften ausgestiegen ist, während andere noch dort voll investiert haben. Und das kommt ihr jetzt zugute.
Ein frappanter Unterschied zwischen den Schweizer Grossbanken betrifft das Kundenvertrauen. Der UBS laufen weiterhin viele Kunden davon. Und es sind auch Schweizer Kunden, die sich abwenden und ihr Geld abziehen. Oswald Grübel, ist sich dem bewusst?
Daran arbeiten wir noch und müssen noch weiter arbeiten. Da haben Sie absolut recht.
Evelyn Kobler, wie gravierend ist diese Situation mit den abfließenden Kundengeldern?
Ja, hier sprechen die Zahlen für sich. Allein im letzten Jahr 2009 hat die Bank fast 150 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren. Im Jahr 2008 waren es noch 225 Milliarden. Beide Summen also massiv, dieser Kundengeldabfluss. Und diesen Abfluss muss die UBS stoppen. Den ersten Schritt dazu hat die Bank jetzt gemacht, indem sie nämlich im vierten Quartal erstmals wieder einen Gewinn geschrieben hat. Das ist wichtig, weil die Kunden ja nur einer Bank vertrauen, die auch wirklich einen Gewinn schreibt, also die weiß, wie man mit Geld umgeht. In den nächsten Quartalen muss die UBS weitere Quartalsgewinne liefern und dann braucht es aber noch etwas mehr, das die Bank nicht selber in der Hand hat. Die Bank muss zur Ruhe kommen und aus den negativen Schlagzeilen rauskommen. Das ist sicher auch ganz wichtig, dass die Kunden wieder Vertrauen fassen können in die UBS.
Für viel Unruhe sorgten in den letzten Wochen und Monaten die Steueramnestie in Italien und nun auch die ominösen Daten-CDs in Frankreich und Deutschland mit vermeintlich langen Listen von Steuerhinterziehern. Wie sehr beunruhigt darüber sind denn die Banken selber?
Oswald Grübel hatte ich den Eindruck, er war eher besorgt. Er sagte zum Beispiel, wenn Regierungen quasi einen finanziellen Anreiz bieten und solche gestohlenen Daten kaufen, dann verändere das das gesamte Umfeld des Bankengeschäfts grundlegend. Also er ist alarmiert über die Entwicklungen. Denn den Banken sind weitgehend die Hände gebunden. Sie haben ja schon die höchsten Standards, zum Beispiel in der IT oder eben überall, wo es um die Kundendaten geht. Und trotzdem konnten solche Daten entwendet werden. Das bereitet Oswald Grübel Sorgen. Brady Dugan dagegen, der Chef der Credit Suisse, er reagierte auf solche Fragen deutlich gelassener, obwohl er zum Beispiel momentan ja nicht weiß, ob es auf diesen gestohlenen CDs, die in Deutschland aufgetaucht sind, auch Kundendaten von CS-Kunden hat. Aber er ließ sich seine Beunruhigung über gestohlene CDs, auch über Steueramnestien nach außen zumindest, nicht anmerken. Oswald Grübel, Brady Dugan, sie haben also sehr unterschiedlich reagiert.
Der Druck aus dem Ausland wird andauern mit solchen gestohlenen Kundendaten-CDs, vielleicht auch mit weiteren Steueramnestien. Auf was müssen sich die Banken da einstellen?
Von außen ist das ganz schwierig abzuschätzen. Die Credit Suisse selber hat für sich eine Schätzung mal vorgenommen. Brady Dugan hat gesagt, wenn in Westeuropa, also in anderen Ländern, noch Steueramnestien nach dem Modell von Italien gemacht würden, würde die Credit Suisse maximal 25 bis 35 Milliarden an Kundengeldern verlieren. Das ist ein relativ kleiner Betrag, wenn man schaut, wie viele Kundengelder die Credit Suisse insgesamt verwaltet. Das sind über 1200 Milliarden. Die Credit Suisse also auch hier relativ gelassen, zumindest nach außen hin. In diesem Punkt kann sie das aber auch. Die Credit Suisse bekommt ja Quartal für Quartal immer noch neue Kundengelder anvertraut. Klar ist, beide Banken, UBS und Credit Suisse, wollen künftig ganz stark auf das Onshore-Geschäft setzen. Die Kunden also künftig in ihrem Heimatland betreuen, nach den dortigen Regeln. Beide sind nämlich überzeugt, dass so das Bankgeschäft in Zukunft aussieht.
Die Auskünfte von Evelyn Kobler. Sind die Banken nun genügend reguliert? Greifen die Regeln, damit es nicht wieder zu Exzessen kommt, damit Banken nicht mehr Konkurs gehen können oder zu ihrer Rettung staatliche Gelder brauchen? Einer, der da noch nicht zufrieden ist, ist der Italiener Davide Serra. Er gehört selber zur Finanzindustrie. Serra hat in London eine eigene Vermögensverwaltung und einen Fonds gegründet. Von den Finanzministern und Regulatoren erwartet er andere Lösungsansätze, um Finanzkrisen zu verhindern. Welche das sind? Susan Giger hat Davide Serra in Davos getroffen.
Davide Serra gehört gemäß der renommierten Financial News zu den 100 einflussreichsten Menschen auf dem europäischen Kapitalmarkt. Bei seinem ersten Auftritt am diesjährigen World Economic Forum in Davos fällt er auf. Sportlich, knapp 40, mit Rucksack unterwegs. Seine Gesprächspartner auf dem Podium sind gesetzte Notenbanker und Finanzminister. Und Davide Serra tönt auch anders. Zum Beispiel:
Banks never fail for capital, they fail for liquidity.
Banken würden nicht versagen wegen zu wenig Eigenkapital, sondern wegen zu wenig Liquidität. Regulatoren betonten jedoch seit der Krise hauptsächlich eines: Die Banken müssten mehr Eigenkapital haben, damit sie sicherer seien. Die Konkurse oder Fastkonkurse von Lehman Brothers, Merrill Lynch, Northern Rock hätten gezeigt, dass es nicht reiche, genügend Eigenkapital zu haben. Diese hätten nämlich eine durchschnittliche Quote von über 9% gehabt, obwohl 6% gefordert waren. Deshalb Serras Ansatz: Der Regulator soll zuerst strengere Regeln für die Liquidität aufstellen, erst dann für das Kapital.
The regulator should focus first on liquidity and secondly on capital.
Er erklärt dies mit den Bildern aus dem Leben.
Capital, it's like the fat in your body, while liquidity is your oxygen. If you don't have oxygen for 2 minutes, you're probably dead. While if you are on diet for 2 years, you can still survive.
Kapital ist das Fett, Liquidität der Sauerstoff. Ohne Sauerstoff sei auch ein Unternehmen sofort tot. Es habe keine Zeit mehr, um Lösungen zu finden. Mit einer Diät habe es diese Zeit und könne 2 Jahre überleben. Ständig genügend Flüssiges auf der Seite haben und somit bereit sein für eine länger andauernde Krise, das hören die Banken nicht gerne. Denn dieses Geld ist dann gebunden wie in einem Sparschwein und es kann nicht verliehen werden und schenkt somit keine Rendite ein. Aber es würde eben Sicherheit bringen. Ein anderes Thema, das Davide Serra aufgreift, ist die Verantwortung. Wenn etwas schief gehe, dann würden Mitarbeiter und Aktionäre dafür zahlen, nicht aber Verwaltungsräte oder Regulatoren. Das sei ein Skandal.
Not a single board member of any failed institution has paid back any of the entitlements that he has received, which we think it's a scandal.
Er fordert, dass sich auch Verwaltungsräte und Regulatoren wie Unternehmer verhalten und entsprechend Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen.
We require board members and regulators to have the same skin in the game.
Zum Beispiel hat den Finanzmarktaufseher verpasst, den Banken zu sagen: Ihr dürft nicht 100% Kredite für ein Haus geben, ohne dass der Hausbesitzer auch einen Teil daran zahlt. Das sei ein Fehler gewesen, also müssten die Aufseher ausgewechselt werden. Lieber weniger technokratische Aufseher, dafür nur noch die Besten. Und bei allen Beteiligten sollte es eine Balance geben zwischen dem Risiko, das sie eingehen, und dem Erfolg. Das gelte zum Beispiel, wenn das Unternehmen Verlust mache, dann sollte auch der Verwaltungsrat Geld zurückgeben.
Board members should be accountable if there is any losses. So if a board member in UBS has been paid 5 million over the last 3 years, he should pay back 10, yeah? Once what he earned. Because if he has no downside, but only upside in life, it's too easy.
Im Leben gehe es ja auch nicht nur aufwärts, sondern auch abwärts. Weshalb sollte es beim Verwaltungsratslohn nur aufwärts gehen? Davide Serra, der mehrere Jahre als Analyst bei internationalen Banken tätig war und heute Gründer und Eigentümer einer Investmentfirma ist, setzt sich an allen Fronten für ein besseres Finanzsystem ein. Ein Teilerfolg hat er schon zu verbuchen. Vor 2 Wochen am WEF forderte er einen Wechsel an der Spitze der britischen Finanzaufsicht.
If there is failure, we want to see change in regulators. We welcome, for example, the change of leadership at the FSA.
Am vergangenen Dienstag gab der oberste Aufseher Hector Sands seinen Rücktritt bekannt.
Trend aktuell.
Zu den Meldungen der Woche mit Beat Soltermann.
Neuer Akt in der Tragödie um Griechenlands Finanzen. Die EU-Staats- und Regierungschefs erwarten von Griechenland, dass es seine Probleme selber in den Griff bekommt, ließen diese Woche aber durchblicken, dass sie zur Not eingreifen würden, auch mit Geld. Kommissionspräsident Barroso sagte, die Finanzkrise habe gezeigt, dass alle im gleichen Boot sitzen. Indem man die Volkswirtschaft eines Landes unterstütze, verteidige man auch die Volkswirtschaften der übrigen Staaten.
By supporting one, we defend all our economies.
Ob dies reicht, um den Druck vom Euro zu nehmen, das bleibt vorerst eine offene Frage. Der Initiant der Abzocker-Initiative Thomas Minder erhält Zukurs von der SVP. Diese will im Parlament wichtige Anliegen der Initiative durchbringen. Gelingt dies, zieht Minder seine Vorlage zurück. Gelingt dies nicht, unterstützt ihn die SVP im Abstimmungskampf. SVP-Vizepräsident Christoph Blocher zöge einen Erfolg im Parlament vor, weil die Abzocker-Initiative bloß die zweitbeste Lösung sei.
Es ist etwas zu starr. Der Herr Minder hat damals gesagt, es ist tsunami-dicht. Und das stimmt wahrscheinlich. Es sind keine Missbräuche mehr möglich. Aber sie können dann auch nicht mehr das Gute tun, weil sie so starr ist.
Neuer Chef für OC Oerlikon, der vierte innerhalb von 5 Jahren. Sein Name Michael Buscher. Ab Mai soll er den stark verschuldeten Industriekonzern wieder zum Erfolg führen. Und eine weitere Personalie fiel diese Woche auf. Peter Wuffli, der ehemalige UBS-Chef, gibt seinen Präsidentenposten beim Gönnerverein Freunde der FDP auf, bleibt aber einfaches Mitglied. Grund für den Rücktritt? Er wolle der Partei eine zusätzliche Belastung ersparen. Erstmals seit 6 Jahren wurde im Krisenjahr 2009 weniger Schweizer Schocki verkauft und auch weniger Umsatz erzielt. Der Branchenverband Schokosuisse sagt, der Grund hierfür sei nicht bei der Schokolade zu suchen, sondern bei der geringeren Touristenzahl, beim warmen Wetter und der gedämpften Konsumentenstimmung. Und von Schokosuisse-Mann Franz Schmid kommt auch die Durchhalteparole.
Man kann nicht den Leuten das Kommando geben, esst mehr Schokolade, sie müssen das aussitzen. Und den Mut nicht verlieren, und den verlieren wir auch nicht.
Trend, Thema.
Die Basler Zeitung hat neue Besitzer. 3 Generationen lang war die Zeitung, respektive ihre Vorgängerin, die Nationalzeitung, in den Händen der Verlegerfamilie Hagemann. Verwaltungsratspräsident Matthias Hagemann gab nun bekannt, dass der Tessiner Financier Tito Tettamanti und der Anwalt Martin Wagner neue Besitzer der Basler Zeitungsgruppe geworden sind. Es war seit längerem absehbar, dass das Blatt verkauft werden soll. Verschiedene Verlage wurden als mögliche Käufer gehandelt, so etwa die Zürcher Tamedia, die den Tagesanzeiger herausgibt, und zuletzt vor allem die Zürcher NZZ-Gruppe. Der Verkauf an das Duo Tettamanti-Wagner ist ein Hagemannscher Abgang mit Überraschungseffekt. Philipp Erath fragte Ex-Verleger Matthias Hagemann, wie es zur Trennung von der Basler Zeitung gekommen ist.
Wir haben uns in der Familie beraten und sind zum Schluss gekommen, dass im schweren Strukturwandel, dem die Tageszeitungen ausgesetzt sind, der generationenübergreifende Aspekt nicht mehr gegeben ist.
Was meinen Sie mit generationenübergreifenden Aspekt?
Ich meine damit, dass wir das Unternehmen ja deshalb halten, damit wir es der nächsten Generation weitergeben können. Und daran glauben wir nicht mehr.
Sie glauben einfach, dass man in 20 Jahren vielleicht die Basler Zeitung nicht mehr halten kann als eigenständiges Medium?
Ich glaube daran, dass eine Familie wie die unsere dies nicht mehr kann. Ich halte es durchaus für denkbar, dass bei anderen Verhältnissen, beispielsweise beim jetzigen sehr finanzkräftigen Aktionariat, dies möglich ist.
Wie ist der Entscheid Ihnen gefallen? Ist er Ihnen schwer gefallen?
Ja, es war für die Familie ein sehr schwerer Entscheid. Wir sind sehr verbunden mit dem Unternehmen. Und bleiben dies auch, aber es war sicher nicht einfach.
Sie werden ja im Verwaltungsrat bleiben, der Basler Zeitung Mediengruppe. Was wird Ihre Rolle dort sein?
Nun, die wird sich natürlich grundlegend ändern. Ich bin nicht mehr Vertreter des Mehrheitsaktionärs und von dem her habe ich ganz klar nur eine normale Mitgliedsfunktion, wie man sie als Verwaltungsrat hat.
Sind Sie zuversichtlich, dass die Basler Zeitung erhalten wird als eigenständige Zeitung?
Ich denke, das ist ein anspruchsvolles, aber durchaus realisierbares Projekt und die neuen Eigentümer sind mit ihrer Finanzkraft sicherlich in der Lage, dies zu realisieren.
Sie hatten jetzt eine intensive Zeit hinter sich. Was macht Matthias Hagemann die nächsten Jahre? Ich meine, nur ein Verwaltungsratposten, das ist ja nicht gerade vielleicht erfüllend.
Ja, da haben Sie recht. Also ich freue mich sehr darüber, dass ich die Chance habe, durch den Kauf von Radio Basilisk in der lokalen Medienszene aktiv zu bleiben. Und daneben werde ich, wenn noch Zeit bleibt, eventuell weitere Mandate übernehmen.
Soweit Matthias Hagemann. Die längerfristige Zukunft des Basler Verlagshauses ist mit diesem Verkauf an den bald 80-jährigen Tito Tettamanti und an Martin Wagner nicht gesichert, lauten die Kommentare. Nicht ausgeschlossen, dass die Basler Mediengruppe bald wieder zu kaufen sein wird. Die beiden neuen Besitzer werden dem rechtsliberalen politischen Lager zugerechnet. An der inhaltlichen Ausrichtung der Basler Zeitung soll sich aber nichts ändern, sagt Martin Wagner, zumindest vorderhand nicht.
Wir werden garantieren, dass das Redaktionsstatut eingehalten wird. Und ich habe mich dazu bekannt, dass die heutige Ausrichtung der Basler Zeitung, das Redaktionsstatut, meinem verlegerischen Credo entspricht. Und solange das spielt, wird eine Einflussnahme nicht stattfinden.
Trend.
Autos, bei denen das Gaspedal plötzlich klemmt. Ungemütliche Nachrichten erreichten uns in den letzten Wochen aus dem Hause Toyota. Der japanische Autobauer rief deswegen 8 Millionen Fahrzeuge zurück. Vergangene Woche waren es weitere 400.000 Fahrzeuge. Bei ihnen können die Bremsen aussetzen. Betroffen diesmal die prestigeträchtige Hybridreihe mit den Modellen Prius, Sai und Lexus 250h. Harte Zeiten für den Autohersteller. Die Suche nach der verlorenen Zuverlässigkeit und Qualität. Martin Fritz war bei Toyota auf Besuch.
Die groben Vorarbeiten wie Schweißen und Lackieren erledigen Roboter. Dann montieren 3- bis 5-köpfige Teams die Autoteile zusammen. Im Schnitt hält sich jeder Arbeiter nur etwas mehr als eine Minute mit jedem Fahrzeug auf. Dabei macht er wenige, möglichst einfache Handgriffe. Überall hängen Reißleinen. Wenn ein Fehler auftaucht, darf jeder die Reißleine ziehen und das gesamte Montageband anhalten, bis das Problem behoben ist. Der Kerngedanke ist Kaizen, die ständige Verbesserung. Jedes Jahr machen die Mitarbeiter dafür 600.000 Vorschläge. Toyota-Mann Tatsushi Hiroka erklärt, wir müssen nicht jeden Tag einen Vorschlag machen, aber das Streben nach ständiger Verbesserung ist für jeden von uns ein Ziel bei der Arbeit. Sobald die ersten Beschwerden auftraten, hätte die Firmenleitung selbst die Reißleine ziehen und die Produktion stoppen müssen. Auch viele Japaner sehen das so. Ein Angestellter meint, Toyota soll mit diesem Problem demütig und bescheiden umgehen. Was als nächstes auf den Markt kommt, muss perfekt sein. Als eine große Krisenursache gilt der rasante Aufstieg zum Weltmarktführer. Zur Jahrtausendwende hatte sich Toyota das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2010 einen globalen Marktanteil von 15% zu erringen und General Motors an der Spitze der Autoliga abzulösen. Dafür wurden jährlich 2 neue Fabriken für je 250.000 Fahrzeuge gebaut. So schnell ließen sich neue Mitarbeiter gar nicht in der anspruchsvollen Toyota-Philosophie schulen. Schon ab 2006 mehrten sich deshalb die Qualitätsprobleme. Der Autoexperte Robert Mattis von der Unternehmensberatung McKinsey in Tokio.
Das ist sicherlich ein Thema, wenn man sich anschaut. Toyota hat mehrfach Rückrufe gehabt. Das war bisher unvorstellbar und hat sicherlich damit zu tun, dass die Kapazitäten sehr, sehr schnell erweitert worden sind und, sagen wir mal, der Qualitätsgarant, das Toyota-Produktionssystem, nicht so ausgerollt werden konnte, wie man es gern gehabt hätte.
Die USA wurden dabei zum größten Toyota-Produktionsstandort nach Japan ausgebaut. Dort musste sich der Konzern viel mehr als gewohnt auf amerikanische Zulieferer einlassen, die mit dem Toyota-Denken kaum vertraut waren. Viele Japaner halten das heute für den Kardinalfehler. Doch Firmenchef Akio Toyoda, ein Enkel des Autokonzerngründers, sieht eine zweite Krisenquelle im Mentalen. Toyota sei derzeit nur einen Schritt von der Kapitulation in die Bedeutungslosigkeit oder den Tod entfernt, hatte er Anfang Oktober in Tokio gewarnt. Er bezog sich dabei auf den 5-stufigen Weg in die Schande des Management-Gurus Jim Collins. Erste Stufe, Toyota sei im Zuge der globalen Expansion und des weltweiten Erfolgs zu überheblich geworden. Zweite Stufe, das Wachstum sei undiszipliniert verfolgt worden. Dritte Stufe, Risiken und Gefahren seien verneint worden. Auf der 4. Stufe suche die Firma nun nach Rettung. Toyota forderte deshalb seine Belegschaft und Manager zu einem Neuanfang im Denken auf. Die Kunden und nicht die Kosten sollen der neue alte Maßstab sein. Toyota, wir müssen uns auf unsere Gründungsprinzipien besinnen. Wir müssen wieder zum Wohl der Gemeinschaft arbeiten. Wir müssen auf unsere Kunden hören und bessere Autos bauen. Damals lösten seine Worte Verwunderung aus. Aber inzwischen hat die Realität seine Analyse eingeholt. Produktionsfehler gibt es überall und immer wieder. Doch den guten Ruf kann Toyota wohl nur wiederherstellen, wenn die Firma sich wirklich wieder auf die Kunden konzentriert. Sonst drohen Toyota Wie Konzernchef Toyoda selbst gewarnt hat, die Bedeutungslosigkeit oder der Tod.
Martin Fritz. Nächste Woche kündet sich ein bunter Zahlenreigen an. Nestle gibt die Geschäftszahlen bekannt, Coop, ferner ABB, Swisscom und Swiss Re. Alles, was dabei spannend war, hören Sie auch im Trend am nächsten Samstag.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.